Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie. Guten Morgen darf man ja nicht sagen. Wir werden ja in Weimar abends ausgestrahlt. Also grüße ich. Was ist so? Normalerweise sage ich sowas nicht. So grüß dich oder so. Aber ja, man muss sich einfach an das Format halten.
Ja, wir werden hier übrigens auch abends ausgestrahlt. Insofern sind wir immer wieder zu hören. Und wir wissen ja auch nicht, wann die Sendung dieser Espresso-Plausch auch nachgehört wird. Weil das wird dann auch im Verlauf dieses Gesprächs noch eine Rolle spielen. Weil viele Leute dann so erst im Verlauf der Woche nachhören und dann auch wieder diskutieren. Und über uns wird diskutiert. Und wenn ich jetzt so frage, also was Sie diese Woche oder die vergangenen Tage am meisten beschäftigt hat, welches Thema jetzt gerade dringend ist, was würden Sie zuerst benennen? Die Anschläge in Moskau? Das war wahrscheinlich so das, was jetzt so ganz in Erinnerung ist, wo man sich fragt, was war da los? Wie geht es Ihnen da?
Ja klar, das ist natürlich ein Einschnitt und bei allen Kriegsgeschichten und Positionen, die man hat, ist das natürlich eine große Tragödie, was da stattfindet. Und der internationale Terror, immer wenn das hier in der Region irgendwo passiert, beschäftigt uns natürlich viel stärker. Wir sind da ja sozusagen Menschen und zum Teil abgebrüht, wenn das in Afghanistan, Pakistan ist, wenn da 100 Leute in die Luft fliegen. Ja, das nehmen wir zur Kenntnis. Es ist nicht so, dass man da kein Mitgefühl hat oder so, aber das ist doch sehr, sehr weit weg und irgendwie hat man sich da auch eingependelt und sagt, ja, das ist so wie beim Nahostkonflikt, der ist dort ständig gestorben, wird ständig umgebracht. Da stumpft man vielleicht auch als Zuhörer ab, aber wenn das so in der Nähe hier stattfindet in Europa und Moskau gehört nach wie vor dazu, trotz all der Grausamkeiten, die da passieren, das beschäftigt einen sehr stark und ich habe natürlich mit dem Thema sofort zu tun, ich habe sofort geschaut, was bringen das russische Fernsehen, was bringen die russischen staatsnahen Zeitungen, was machen die Online-Portale im der Opposition im Ausland. Also es hat mich schon interessiert. Sehr.
Wenn Sie es gerade so beschreiben, das ist ja gerade hier wieder die Schwierigkeit. Wir wissen, es gab einen Anschlag, es gab verschiedene Leute, die da in diese Konzerthalle eingedrungen sind, vor einem Konzert einer Band. Aber im eigentlichen Sinne, als die Meldung am Freitag aufkam, wissen wir erstmal nicht viel. Wir sind ja gerade am Sammeln. Man merkt das auch, wie dann formuliert wird, angeblich offenbar die letzten Zahlen. Zuletzt sprach man von 137 Toten. Aber da merkt man so, dass wir auch sehr fussig sein müssen, sowohl auf journalistischer Seite als auch auf der anderen, auf der Leserseite zum Beispiel, was jetzt wirklich passiert ist. Wie gehen Sie davor? Also Sie schauen dann immer, wer was meldet und setzen sich dann Ihre Meldung zusammen.
Naja, ich habe in dem Situation einen Vorteil, ich kann Russisch und kann natürlich die Originalmedien schauen und schaue, wie reagiert eine Diktatur darauf. Ich kenne das noch aus Zeiten vor dem Mauerfall. Wie arbeiten Journalisten? Das interessiert mich natürlich an dieser Stelle. Sind wir schon wieder an der gleichen Situation wie vielleicht DDR in den 80er Jahren oder ist es noch nicht so weit? Also gibt es noch kritische Stimmen überhaupt noch in Russland? Also die verdeckt meistens direkt, können sie es nicht machen. Wer direkt etwas macht, wird als Terrorist eingesperrt und geht ins Gefängnis. Die Leute werden bis zu 25 Jahre ins Gefängnis gesteckt, nur weil sie anderer Meinung sind. Das ist schon grausam, was da passiert. Und hier hat mich natürlich sehr beschäftigt, wie erklärt das einfach die Kremlspitze, wie erklärt das Putin? Ich habe mir seine Rede natürlich angeschaut und man hat natürlich alles daran gesetzt, noch bevor der IS sich gemeldet hat, was ja immer auch Fragen, die können wir ja diskutieren, hervorruft, was hat Russland mit dem IS zu tun? Aber bevor sich der IS gemeldet hat, haben alle sozusagen die üblichen Leute sind von der Kette gelassen worden, Medvedev und die anderen, sofort gesagt, das sind die Ukrainer und das sind ihre westlichen Helfer, ja, der Vereinigte Westen, der gegen uns ist und so. Also ohne jegliche konkrete Situation. Man wusste nur, dass viele Menschen tot sind. Und das gebietet eigentlich der Anstand in der Situation, erstmal zu schauen, was da überhaupt passiert ist und nicht gleich wieder Propaganda anzuschmeißen. Aber das lief sofort voll durch und als dann der IS sich meldete, stockte das einen kleinen Augenblick. Also man war völlig verdutzt, dass das plötzlich aus einer ganz anderen Richtung die Begründung kam. Aber hat dann wieder weitergemacht, die Rede Putins, wenn man sich die genau anhört, geht ja wieder in die Richtung, man habe ein Fenster seitens der Ukrainer vor aufgehalten in der Grenze, damit die Täter verschwinden konnten, also wollte damit gleich wieder die Kiewer Spur legen. Interessant in dem Zusammenhang, was an der russisch-ukrainischen Grenze ja noch passiert, ja. Das heißt also, es gibt Bereiche, die offensichtlich, wenn ich das jetzt bei Putin richtig verstehe, von Russland gar nicht kontrolliert werden. Ist natürlich Unsinn.
Erstmal noch ein kleiner Nachtrag. Also genau, der IS hat sich bekannt, der afghanische Ableger des Islamischen Staates. Und IS, das erscheint immer dem Laien so ein bisschen, als ob das wie so ein Chiffre ist. Also wenn ein Anschlag passiert, vor 20 Jahren wäre es Al-Qaida gewesen, jetzt IS, aber sie haben sich ja offenkundig bekannt. Meine Frage jetzt, und das haben Sie ja eben schon angedeutet, die journalistische Frage schlechthin ist immer cui bono, also wem nützt das? Jetzt dieser Anschlag, als der jetzt bekannt wurde am Freitag, haben viele sich gefragt, ja, passt der überhaupt jetzt da in die Chronologie des russischen Angriffskriegs hinein oder wird er jetzt da so hineingepasst? Also das versucht ja Putin offenkundig gerade, wie Sie es beschrieben haben, ne? Da irgendwie, als ob es irgendwie einen Bezug doch zum Ukraine-Krieg gibt, den wir gar nicht bislang wissen.
Naja, ich gehe mal davon aus, ich habe mir angeschaut, es sind ja grausamste Bilder dann gelaufen im Staatsfernsehen, im russischen, von den drei Attentätern, die angeblich das gemacht haben, und die waren so zugerichtet, also Folter ist gar kein Wort dafür, also das Gesicht von dem einen war völlig entstellt, das war sozusagen nur noch ein Fleischklumpen. Man hat sie offensichtlich sehr schwer sozusagen gefoltert, und dass die in der Situation natürlich jetzt alles erzählen, was die russischen Untersuchungsbehörden und was der Kreml will, ist ja auch klar in der Situation. Es gibt in Russland keine Todesstrafe, die ist laut Verfassung nicht erlaubt. Aber es gibt natürlich in Russland eine breite Diskussion im Augenblick, auch in der Politik, in der Duma, dass man sie wieder einrichtet für den Terror. Das wäre dann ein Anlass, jetzt sagen wir, das zu machen, gar keine Frage für mich, und würde dann auf diese Art und Weise natürlich auch das Problem loswerden, dass man auch Oppositionelle als Terroristen dann bezeichnet und dann erschießen kann. Das ist zum Beispiel der Hintergrund so einer Geschichte. Und ein zweiter ist, was wir hier ein bisschen ausblenden, Russland ist ja im Syrienkrieg aktive Partei gewesen, hat Assad an der Macht gehalten, deswegen hat der SI in seinen verschiedenen Ausprägungen, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Mittelasien, sozusagen eine Rechnung offen mit Russland. Und wenn wir sehen, dass die drei, die man jetzt im Augenblick verhört und verhaftet hat, Tadschiken sind, das heißt, wir haben jede Menge Gastarbeiter in Russland, Millionen, die aus dem mittelasiatischen Raum kommen, also aus den vormaligen sowjetischen Kolonien. Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan. Die Tadschiken leben zum Teil auch in Afghanistan, also diese Stämme gehören zusammen. Das heißt, da gibt es eine direkte Verbindung in diese ganze Region, und die Auseinandersetzung mit Russland als eine, zentrale Macht im Konflikt um Syrien ist noch nicht beendet, und insofern, sage ich mal, versucht zwar Putin das Ganze in die ukrainische Richtung zu trimmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das einen ganz anderen Hintergrund hat, ist sehr hoch, und die Belege zeigen das ja auch. Wir müssen ja auch sehen, auch wir haben ja damit zu tun, letzte Woche gab es eine Nachricht aus Gera, dass zwei Afghanen festgesetzt worden sind, die einen Anschlag auch im Auftrag des SI, ob sie nun aktive Mitglieder waren oder sich nur...
Meinen Sie jetzt SI oder IS? Ich bin jetzt gerade raus.
IS.
Yes, danke.
Ja, ja. So, das heißt, dass auch bei uns das immer wieder sozusagen ein Hintergrund ist, und wir sollten da auch sehen, trotz aller dieser Geschichten mit dem Ukraine-Krieg und dem Überfall der Russen auf die Ukraine, auch andere Konflikte dieser Welt, Nahostkonflikt, ja weitergehen und auch grausam ausgetragen werden.
Also wir merken schon, weitere Kreise muss man hier immer ziehen und ein bisschen weiter auch denken und vor allen Dingen eben viel die medialen veröffentlichten Meldungen natürlich verfolgen und einordnen. Das ist gar nicht so einfach. Wir werden sicherlich das weiter beobachten, Sie auch.
Ich will nur noch ein Wort dazu sagen.
Bitte.
Russland ist ja in einer schweren Situation, und Putin hat sich ja vor 3-4 Tagen lustig gemacht über den Westen. Es gab ja eine Warnung seitens der Amerikaner an Russland, es ist etwas geplant. Die Amerikaner betreiben ein riesengroßes Netzwerk der Überwachung dieser ganzen Internetaktivitäten und des IS, das heißt also der Terrorszene im Umfeld Afghanistan und alles, was dazu gehört. Das heißt, sie betreiben das wirklich mit viel, viel Geld. Und viele Warnungen, auch für unsere Behörden, dass etwas geplant ist hier in Europa, kamen ja von den Amerikanern. Und hier haben es die Amerikaner genauso gemacht. Die Russen haben das als Propaganda abgetan und ist dieser Anschlag passiert. Und man weiß in Russland, auch die offiziellen Medien hatten über die Warnung der Amerikaner berichtet, dass das jetzt stattgefunden hat. Das heißt, es ist ein zusätzliches Motiv, zu deutlich zu machen, ja, die Amerikaner haben schon vorher gewusst, wer weiß, ob die nicht dahinter stecken und so weiter. Das wird jetzt gestreut in die Bevölkerung.
Wir halten fest, auf jeden Fall ist das das große Thema, was sozusagen aus dem Ausland kommt, was viele Menschen auch beschäftigt. Das Thema im Inland ist auf jeden Fall die Teillegalisierung von Cannabis. Man kann auch sagen, ab nächste Woche Montag, ab 1. April, kann man häppchenweise kiffen. Es gibt da genaue Regelungen, ab 18 und wie viel man dabei haben darf. Wie haben Sie das jetzt bewertet? Wir haben ja immer wieder darüber berichtet. Jetzt hat der Bundesrat zugestimmt und Karl Lauterbach hat nochmal betont, der Gesundheitsminister, dass man wirklich sich erhofft, dass man damit den Schwarzmarkt eindämmen kann. Am Ende, und das ist auch eine Frage an Sie, werden wir es wahrscheinlich erst wissen, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist, wie es funktioniert und ob man auch den Schwarzmarkt eindämmen kann? Fragezeichen?
Naja, wir werden es erst in 2-3 Jahren sehen, was es denn gebracht hat. Also die Idee selbst dahinter, darüber haben wir schon über Jahre hier in dieser Runde unterhalten, finde ich ja erstmal richtig, das, was wir vorher gemacht haben, ist gescheitert. Und das Dilemma war ja natürlich so, dass in dieser Stadt bis hin zum Messerstechereien, selbst in dieser relativ kleinen Stadt Erfurt oder in kleineren Städten in Thüringen, natürlich ein blühender Schwarzmarkt existierte, über den natürlich nicht nur Cannabis, sondern auch härtere Drogen, von mir aus auch Waffen und andere Dinge vermittelt werden konnten. Das heißt, dieses Netzwerk einfach so hinzunehmen, dass irgendwo vor der Schule, vom Ratsgymnasium oder irgendwo jemand steht und den Kindern das Zeug anbietet, das ist natürlich auf Dauer auch keine Lösung gewesen. Ob es wirklich uns weiterbringt, es ist ja eine deutsche Freigabe, ja, sage ich jetzt mal, mit Paragraphen, Regelungen, die du überhaupt als erwachsener, gebildeter Mensch gar nicht verstehst alle, aber es wird natürlich in der Praxis, sage ich mal, sich zeigen, ob das irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu etwas führt, was, sage ich mal, überschaubar und halbwegs vielleicht auch vernünftig ist. Der Ministerpräsident von Sachsen sprach im Bundesrat von der Büchse der Pandora, die geöffnet wurde.
Michael Kretschmer wieder mal. Ja.
Ich weiß es nicht, also ob wirklich diese Dramatik an dieser Stelle richtig ist. Unser großes Suchtproblem ist natürlich nach wie vor Alkohol. Das sehen Sie an jeder Stelle, in jedem Sozialbericht dieses Landes. Es kommt jetzt noch etwas dazu, ob das wirklich sozusagen diese Richtung einschlägt. Ich wage es zu bezweifeln. Es werden jetzt meine Nachbarn nicht sofort anfangen, wieder zu kiffen. Das heißt also, man wird schauen müssen und es wäre gut und das würde ich mir wünschen, dass man nach 3 Jahren oder wenn es nur ganz hart kommt, auch nach 5 Jahren das Ganze evaluiert und sagen, nee, das war ein Irrweg, da ist nicht der Schwarzmarkt eingedämmt worden, der funktioniert weiterhin wunderbar. Es ist nur einfach nur eine Freigabe gewesen und die hat nichts gebracht. Das muss man sich genau anschauen und da muss man ehrlich genug sein, hinterher zu sagen, war falsch, war richtig und dann sich weiter zu bewegen. Wir haben ja auf anderer Ebene, Deutschland ist ja sozusagen zum Puffer Europas geworden, indem man mit dem Vorwand, wir müssen die Frauen schützen, die in diesem System ausgebeutet werden, dann hat man das Ganze doch in eine Form gegossen, wo eine einfache Legalisierung bis zur Flatrate, menschenverachtend, es geht gar nicht schlimmer, ja, geboten wird den Freiern. Ich würde sagen,
Sie springen jetzt von der Prostitution und die Geschichte, ich versuche gerade zu folgen. Ja.
Ich glaube, die skandinavische Variante, wonach die Frauen straffrei sind, aber die Freier herangenommen werden, zur Verantwortung gezogen werden, erscheint mir da logischer an dieser Stelle. Die Entwicklung in Deutschland hat nicht dazu geführt, dass die Prostitution, die Ausbeutung an dieser Stelle beendet worden ist und das Ganze aus der Illegalität geführt worden ist. Also insofern sage ich mal, wir müssen auch manchmal ehrlich sein, es ist ein Experiment am offenen Herzen, wenn Sie so wollen. Aber man muss dann auch sagen können, nee, das geht jetzt nicht und wir machen es wieder anders.
Wir freuen uns ja immer als Radio Frei im Allgemeinen, aber speziell auch wir zwei, wenn wir zur Diskussion anregen. Das merke ich so immer nach dem Espresso-Plausch, dass manchmal auch schon Kollegen und Kolleginnen kommen und dann sagen, was war denn das wieder? Und da wird über viel diskutiert, aber auch außerhalb dessen. Und jetzt in dem Fall, den wir jetzt mal besprechen wollen, geht es darum, um das nochmal aufzugreifen, dass Sie vorgeschlagen haben in den jüngsten 2 Ausgaben bei den Oberbürgermeisterwahlen in Erfurt, dass man doch sagen kann, aus Wählersicht oder Wählerinnensicht, man soll sich vorher am besten gleich auf einen Kandidaten so festlegen, konzentrieren, den dann wählen, dass man eine Stichwahl vermeidet, damit man gar nicht erst so eine Zitterpartie bekommt und damit gleich klar ist, wer gewählt ist. Und Sie meinten auch einen Kandidaten, also der klassischen älteren Parteien sollte es sein, um das auch nochmal zu sagen. Habe ich das erstmal richtig zusammengefasst und haben Sie auch die Diskussion verfolgt, die ja doch weitere Kreise gezogen hat?
Ja, ich finde es erstmal gut, dass auch unser Sender gehört wird.
Der wird gehört, ja.
Es lohnt sich ja in jedem Fall darüber nachzudenken, wie verfährt man denn in dieser Situation. Wir haben ja zunehmend in Ostdeutschland, also auch in Thüringen, bei Landtagswahlen, bei Bürgermeisterwahlen, eine Situation, wo sich dann die Sache am Ende zuspitzt auf einen demokratischen und einen nicht-demokratischen Kandidaten. Das ist die ganz einfache Situation. Wenn wir das wollen, können wir das in Erfurt alles durchzelebrieren, sind natürlich dann über Wochen hinweg im Hauptnachrichten des Fernsehens deutschlandweit in der Diskussion. Thüringen ist ohnehin in einer schlechten Diskussion, also unser Image-Schaden ist durch die AfD sehr hoch. Und der wird noch stärker, wenn es heißt, die erste Großstadt in Deutschland ist im Begriff zu kippen, weil möglicherweise im ersten Wahlgang der Kandidat der nicht demokratisch gewählten, der Kandidat der nicht demokratischen Parteien vielleicht sehr gut abgeschnitten hat, vielleicht sogar die Nase vorn hat, weil die anderen alle zerstritten sind. Dies wäre nicht gut für diese Stadt. Und hinterher muss man sich nicht wundern, wenn dann irgendwo jemand in Hamburg sagt, na, das ist so eine Nazi-Stadt Erfurt.
Gut, aber um da mal einzuhaken, also das ist alles verfolgbar, meinst du, ja? Aber ist es dann nicht demokratisch, was Sie jetzt gerade vorschlagen, so eine Art Einheitskandidat? Weil das klingt ja auch so ein bisschen nach älteren DDR-Zeiten so ein bisschen.
Nein, in DDR-Zeiten war der vorgegeben und man konnte sich den nicht aussuchen. Vielleicht hätte man sogar vielleicht einen CDU-Mann damals nehmen können. Nein, das ist vollkommener Unsinn. Hier geht es ja darum, wie genauso, wie es, sag ich mal, nach einer Wahl dann so ist, dass man eine Koalition bildet. Kann man natürlich auch vorher sagen, ich gehe mit dem oder ich gehe mit dem zusammen oder ich habe höchstens 5% zu erwarten. Warum soll ich einem aussichtsreicheren Kandidaten nicht diese 5% gleich im ersten Wahlgang gönnen, damit wir gar nicht erst in diese image-schädigende Situation kommen? Ich bin ein Mann der Kommunikation und sehe, wie viele Fehler kommunikativ in Thüringen gemacht werden. Denken Sie allein an das Theater, was wir hier in Erfurt veranstaltet haben mit der Entlassung der Gleichstellungsbeauftragten, was das für ein Unsinn war, da sowas zu machen. Aber am Ende geht es ja darum, dass Erfurt sozusagen nicht in eine Ecke gedrängt wird, in die es nicht gehört. Und da glaube ich, sollte man miteinander sich unterhalten. Man kann ja auch vorher sogar gemeinsam Projekte verabreden. Ist genug Zeit zu sagen, okay, wenn die Mehrwertstadt oder wenn die Linken sagen, wir verzichten auf einen eigenen Mann, dann oder eine eigene Frau, dann möchten wir aber bitte auch an dieser oder jenen Stelle nach der Wahl auch unser Projekt durchziehen.
Aber da sagen Sie das mal, Jana Rötsch, die Spitzenkandidatin von der Initiative Mehrwertstadt, oder David Malcher, Spitzenkandidat für die Grünen, wenn die jetzt hören, das hieß ja jetzt quasi, okay, wir ziehen uns zurück und sagen, wählt bitte, was weiß ich, Andreas Horn oder wem auch immer, Andreas Pausebein.
Ja. Wir werden der Verantwortung gerecht. In diesem Land passieren im Augenblick Dinge, die so vor 10, 20 Jahren niemand gedacht hätte. Schauen Sie sich die letzten Umfragen an. Nach wie vor ist die AfD die stärkste Partei in Thüringen. Man kann das einfach hinnehmen, sagen, das ist so und das ist halt auch in der Geschichte so gewesen. Die NSDAP ist auch ganz legal bei Wahlen dran gekommen. Und das ist ja auch das Narrativ, was die Herrschaften uns ja auch erzählen. Nein, es geht hier schon in Erfurt auch um Demokratie oder Nicht-Demokratie. Allein für den ganzen Kulturbereich.
Aber um da mal einzuhaken, trotzdem ist ja Fakt, also wie gesagt, ob uns das jetzt beiden jetzt gefällt oder nicht, dass alle Parteien jetzt auch im Landtag ganz demokratisch gewählt sind. Die Wähler, die entscheiden ja so, die Wählerinnen.
Es ist doch eine freie Entscheidung, ob sie einen Kandidaten aufstellen oder nicht aufstellen. Das ist doch eine freie Entscheidung dieser Parteien. Und das heißt, wenn es klüger ist, das nicht zu tun, sollte man das durchaus erwägen. Es geht nicht um die Parteien. Es geht auch nicht um die Person. Ich nenne ja ganz bewusst keine Namen. Es geht um diese Stadt und es geht um dieses Land. Und wenn ich das schädige, indem ich wie in Nordhausen bis zuletzt den Eindruck erwecke, dass ein rechtsradikaler Oberbürgermeister werden kann, kann man das in Erfurt auch machen. Aber man muss auch damit rechnen, die Leute tragen dann auch die Verantwortung für die Schäden, die dadurch deutschlandweit bezogen auf Erfurt erfolgen. Dann sind wir nicht mehr ganz so nur die schöne Stadt mit dem schönen Weihnachtsmarkt, sondern wir sind dann die Nazi-Großstadt. Verstehen Sie das?
Ich verstehe das absolut. Deswegen ist es ja auch eine Diskussion. Aber um mal Martin Debes zu zitieren, den Sie ja auch gut kennen, der hat insgesamt gesagt, weil ich mich auch frage, auch wenn wir solche Diskussionen führen, die ich wichtig finde, und die werden ja woanders auch geführt, das wird Thema werden auf jeden Fall, ob man das wieder nicht zu sehr hochjazzt. Also Martin Debes hat sinngemäß gesagt, wir sollten auch wieder mehr Gelassenheit ausstrahlen in vielen Fragen.
Ich kenne Martin noch vor den Anfängen, den ersten Sätzen, die er geschrieben hat. Ich schätze ihn als Kollegen sehr, wir unterhalten uns auch gern, aber haben natürlich da an dieser Stelle auch mit Blick auf die Geschichte vielleicht eine andere sagen wir Einschätzung. Mich ärgert sehr, wenn Erfurt schlecht dasteht. Das mag jetzt jemand gelassen nehmen, andere ganz gelassen und andere interessiert es gar nicht. Ich ärgere mich sehr. Erfurt ist eine sehr schöne Stadt und es lohnt sich, für diese Stadt zu kämpfen. Das heißt, ich lebe hier 50 Jahre und ich engagiere mich als Bürger und sage, wenn wir Dummheiten machen, sind wir auch selbst dran schuld. Es will ja auch niemand schuld sein hinterher in diesem Land und auch in dieser Stadt. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir einen Fehler, wenn wir nicht im ersten Wahlgang gleich klare Kante zeigen, hier geht es so nicht weiter.
Aber was wäre so schlimm, das, um das mal zu sagen, ja, ich verstehe Sie, aber was wäre so schlimm, das hatte ich auch schon mal gesagt, wenn es jetzt einfach zum zweiten Wahlgang kommt, zur Stichwahl, genau der erste Wahlgang ist ja dazu da, dass wir frei nach unserem Gewissen wählen können.
Ihr Gewissen ist sowieso frei. Wenn Sie wählen, wählen Sie, entscheiden Sie. Das können Parteien sowieso nicht entscheiden. Ob Sie so oder so wählen, das ist Ihre reine Geschichte, die Sie. Ich hoffe ja auf was anderes. Ich hoffe, dass an diesen ganzen Parteien klein vorbei die Menschen sagen, nee, dieses Mal geht's wirklich um viel. Es mag sein, der eine oder andere gefällt mir in vielerlei Hinsicht nicht, aber es ist mir immer noch lieber, als dass die Stadt in eine Situation kommt, wo sie deutschlandweit tatsächlich in der rechten Ecke landet. Und auf diesem Wege sind wir gerade in Thüringen alle. Entschuldigen Sie bitte, wir haben jetzt mehrere Wahlen im Lokalen gehabt.
Alle gar keine haben Frage.
Das gleiche Muster.
Gar keine Frage. Und wie gesagt, wir wissen ja, dass es ein sehr schwieriges Wahljahr ist. Und wie gesagt, in vielen Punkten gebe ich Ihnen auch recht. Und wie gesagt, das ist ja Teil der Diskussion.
Wahljahr nicht gleich mit der ersten Klatsche und blauen Auge beginnt. Das wäre meine Warnung davor. Deswegen, ich habe keine Aktie. Ich bin kein Parteimitglied. Ich interessiere mich nur insgesamt für diese Stadt. Und brenne für Sie natürlich. Das hören Sie ja an meinem engagierten sozusagen Fürsprechen. Aber ich glaube auch, normalerweise gibt es nicht viel, leider sage ich mal, bei kommunalen Wahlen Beteiligung. Wenn die über 50% ist, ist es schon gut. Das ist nicht überall der Fall. Und wir haben natürlich mit zwei Wahlgängen meistens eine Situation, wo die Leute sagen, ach, jetzt alle 14 Tage wählen, das geht mir auf den Geist. Ich muss in den Garten, ich muss das. Das heißt, wir sollten diesen ersten Wahlgang nutzen. Das ist meine Überzeugung. Nun können andere haben.
Nee, und deswegen ist ja der Espressoplan auch da, dass hier Meinungen auf jeden Fall auch ausgetauscht werden. Reden wir noch mal ein bisschen über Kultur. Also so, Sie haben es schon angedeutet, Sie waren jetzt im Theater, im Rheingold, in Richard Wagners Rheingold. Also der Ring der Nibelungen wird da offenkundig gerade wieder gespielt. Und wir haben ja schon mitbekommen, es gibt ja, da war noch was. Ja, Guy Montavon, der Intendant, ist suspendiert, also damit nicht mehr Intendant. Ich stelle jetzt mal die ganz naive Frage, kriegt man das irgendwie mit, wenn man ins Theater geht? Es ist ja seltsam, wenn so ein Theater eigentlich keinen Intendanten hat oder nur interimsweise andere Menschen, die ihn da vertreten. Merkt man das wahrscheinlich gar nicht, oder?
Na, das merkt man vielleicht erst im Laufe der Jahre, was sich da entwickelt, ob das so eine Perspektive hat, dass man, was ich jetzt gedacht habe, natürlich war im Foyer das Gespräch Montavon da, weil normalerweise bei so einer großen Geschichte wie dem ersten Aufführung im Ringzyklus ist natürlich der Intendant da, grüßt die Leute und so weiter, ist alles nicht gewesen. Ich glaube aber auch nicht, dass jemand erwartet hat, dass nun jetzt die Götterdämmerung auf der Bühne stattfindet und nichts funktioniert und nichts geht. Nein, so ein Theater arbeitet natürlich an vielen Stellen sehr professionell. Das war auch am Sonnabend die Aufführung. Wir müssen ja immer davon ausgehen, wir sind leider, so muss ich so sagen, kulturell Provinz, obwohl wir uns das Theater viel kosten lassen hier in Erfurt. Trotzdem reicht das natürlich wie in der Bundesliga, wie beim Fußball. Da sind wir, glaube ich, im Theater deutlich besser als beim Fußball. Aber es reicht natürlich nicht, jetzt die ganz großen Stimmen zu holen, die natürlich dann so einen Abend gestalten. Trotzdem, glaube ich, man hat sich sehr wacker geschlagen. Ich würde jedem empfehlen, zumindest sich ein eigenes Bild davon zu machen. Es ist von der Ausstattung her, von den Kostümen her, auf jeden Fall interessant, die Stimmen. Also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht der ganz große Wagner-Freund. Ich mag mehr Bach und Händel. Aber respektvoll gehe ich damit um, mit der Leistung der Leute. Und ich würde schon sagen, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe auch einen sehr guten Ring erlebt in Meiningen, damals noch mit der Militz als Regisseurin und Petrenko, dem neuen aufsteigenden Star, als Dirigent. Das war natürlich für Deutschland ein Ereignis. Das haben wir hier nicht, das ist feststehend, ja. Aber ich würde mich freuen, wenn sozusagen weiterhin in diesem Haus ambitionierte Dinge gemacht werden. Ich bin im Übrigen nicht ganz so der gleichen Meinung. Ich bin Chefredakteur gewesen, deswegen bin ich solidarisch mit Intendanten. So ein Theater muss natürlich, und wir sehen es in dieser Welt, an der Spitze jemanden haben, der muss ein Berserker sein. Und da passieren auch Dinge, die man heutzutage viel kritischer sieht, als es noch vor 30 Jahren der Fall gewesen ist. Und das ist auch richtig so. Aber insgesamt, glaube ich, Kreativität ist noch etwas anderes, als dass sich 5 Leute zusammensetzen und irgendwie was auswürfeln.
Jetzt haben Sie schon wieder so viel gesagt, ich denke immer noch nach. Auch über dieses Name-Dropping, Herr Lochthofen, Sie nennen immer Namen wie hieß der Intendant, die Intendantin Meders, dass Sie uns da nochmal aufklären in Meiningen? Also ich habe den Namen gerade das erste Mal gehört.
Meiningen ist ja traditionell seit dem Theater.
Das ist bekannt, ja.
Herzog. Immer wieder auch sozusagen ein Punkt in Deutschland, wo Theatergeschichte gemacht
das
wird.
Das weiß ich, aber wen hatten Sie jetzt genannt? Meders oder?
Man ist vor 20 Jahren, das ist eine große Regisseurin, eine der großen Regisseurinnen inzwischen, also die ihre Anfänge praktisch in Meiningen hatte, und Petrenko, wie gesagt, als Dirigent ist ja nun heute in München, glaube ich, fest engagiert, aber ist weltweit unterwegs. Das heißt also, man hatte damals eine Sternstunde gehabt, der Hirtlischka hatte damals noch das Bühnenbild gemacht, war auch mit da. Das fand ich auch bemerkenswert. Er war ja schon in einem hohen Alter, also er ist wie ihn angereist. Im Gesamtpaket hat man was hingesetzt für ein kleines Theater, eigentlich unvorstellbar, dass man den Ring in sozusagen Abfolge einer Woche mehr oder weniger macht. Das war damals sensationell und die haben es auch sehr gut gemacht. Und insofern bin ich auch zufrieden. Also das hat mein Verhältnis zu Wagner ein bisschen verbessert. Ja, hier in Erfurt muss ich aber auch realistisch sein. Kann ich nicht erwarten, dass der Anatolij Trepko oder wer auch immer dort auftritt. Deswegen muss man dann auch immer Abstriche machen an bestimmten Stellen auch. Wenn das Orchester Erfurt und Gotha zusammenspielen, das funktioniert nicht immer gut, vielleicht im Verlauf des ganzen Rings besser. Man muss ja sehen, wie es läuft. Aber ich würde immer doch sagen, Herausforderung ist groß gewesen. Man hat es nicht verhauen in Erfurt.
Das könnte jetzt schon fast die gute Nachricht sein. Vielleicht haben Sie am Ende noch eine andere kurze gute Nachricht, weil wir sind heute ein bisschen in Überlänge.
Ganz kurz, die Rentner kriegen fast 5% mehr. Das ist ja auch schon eine gute Nachricht. Vielleicht sind sie mal ein bisschen freundlicher. Wir schauen mal auf den Anger, ob ein paar auch lächeln wieder.
Ja, das ist doch mal ein guter Ausblick. Herr Lochthofen, vielen Dank für diese Einblicke und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Dankeschön.
Ja, hoffentlich.
Ja. Tschüss.